Fangen wir mal an. Wir haben Urlaub, Ferien. Nee, nicht jeder hat Urlaub. Ich habe auch erst ab morgen Urlaub. Aber Ferien haben wir, Ferienzeit. Wer hat denn von euch Ferien gerade? Das ist eine überwältigende Minderheit. Okay. Was hat euch geholfen, seit Ostern oder seit letztem Sommer auf diesen Zeitpunkt zuzusteuern? Gibt es da irgendwas, was euch durchgetragen hat? Ruft mal einfach rein. Medien. Okay, also für die, die es nicht wissen, Medien sind diese Daddeldinger. Groß und klein. Noch was anderes? Fernsehen, genau. Ja, okay. Aber jetzt sind Ferien und wahrscheinlich fahren einige von euch in Urlaub. Und meine Frage wäre mal auch an die Erwachsenen. Was braucht ihr, um einen schönen Urlaub zu haben? Was macht einen schönen Urlaub aus? Ein schönes Buch, sagt die hübsche Dame hier vorne. Gutes Wetter. Also ich wiederhole das nur deswegen, nicht weil ihr das so schlecht ausgesprochen habt, sondern damit das alle mitkriegen. Ja? In der Schule darf man das nicht als Lehrer, habe ich mir gesagt. Man darf nicht alles wiederholen, was die Lehrer, was die Schüler sagen. Also nur damit das alle mitkriegen. Ja? Nicht wundern. Moment, erst da. Gemeinschaft macht einen schönen Urlaub aus. Mhm. Zu sich selbst kommen. Ja, manche sind dann ganz überrascht, wenn sie zu sich selbst kommen. Finden da niemand. Freie Zeiteinteilung. Ich darf machen, was ich will. Bitte? Am Strand liegen. Jo. Lego. Eine gute Ehefrau. Okay. Ja, das ist doch auch was. Gut. Ich denke, es gibt schon ein paar Sachen, die einen schönen Urlaub ausmachen. Und man muss sich immer überlegen, was kann ich dazu tun oder wie kann ich selber dazu beitragen, damit so ein Urlaub dann auch schön wird. Ich habe mich zum Beispiel letztens dann mal auf so einer Psychoseite damit beschäftigt, wie kann man denn gut abschalten. Ja, ich habe den Eindruck, je älter man wird, umso schwieriger wird es auch. Und von daher dachte ich mir, gucke ich mir mal an, ob es ein paar gute Tipps gibt. Aber es gibt noch eine viel wichtigere Frage als die, was einen Urlaub schön macht, nämlich, was brauchen wir erstens, um ein erfülltes Leben zu haben, was brauchen wir, um überhaupt eine schöne Ewigkeit zu haben, ja, die es dann auch noch gibt. Und da möchte ich mal einen Bibelvers vorlesen aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, Abvers 24 bis 29. Ich werde diesen dann Vers für Vers auslegen. Nein. Es geht mir eigentlich nur um einen Satz. Kolosser 1, Abvers 24 bis 29. Da steht, jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide, also das sagt der Paulus, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Das hört sich so gar nicht nach Urlaub an. Deren Diener bin ich geworden gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen, herausfordern kann man auch sagen, und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Das sagt unser Freund Paulus über seinen Dienst. Und da gibt es einen Satz drin, der im Prinzip das, was Paulus auf dem Herzen hat, so richtig zusammenfasst. Der auch das, was Evangelium ausmacht, in einer kurzen Formel zusammenfasst. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und über diesen Satz will ich mal ein paar Gedanken verlieren. Und als erstes mal die Frage stellen, Christus, wer ist das? Okay, wir befinden uns in der Freien Christengemeinde morgens um 10:30. Der Pastor stellt die Frage, Christus, wer ist das? Hat da irgendjemand Antworten drauf? Unser Erretter und Heiler, Sohn Gottes, mein Erlöser, bester Freund, wer bietet mehr? Unser großer Bruder, sage ich auch gerne. Ich wollte meinen Bruder haben. Ja, noch? Der vom Heiligen Geist Gesalbte, mein Freund, der gute Hirte. Okay, super. Stimmt irgendwie alles, ne? Meine Frage wäre, was denken denn andere Menschen, die ihr kennt, Arbeitskollegen, eure Mitschüler zum Beispiel, was denken die denn, wer Jesus ist? Ja, hat tolle Sachen gemacht, bitte. Gibt's irgendwie, habt ihr schon mal gehört, was Freunde oder Mitschüler, Bekannte, Arbeitskollegen darüber sagen? Jo, okay. Ah, falsch gibt's nicht an der Stelle. Eine was? Inspirierende Person. Okay. Ich werde 50 dieses Jahr, weißt du. Eine inspirierende Person. Okay. Bitte? Der erste Hippie. Mhm. Ein Religionsstifter. Der würde sich im Grabe umdrehen, wenn er da noch liegen würde. Jemanden, den es nicht gibt? Okay, ja, auch das denken viele. Gut, ja. Christus, wer ist das? Vorbild, unerreichbar, etwas Besonderes, Inspirierendes, jemand, den es gar nicht gibt, ein Hirngespinst unserer schönen Träume, Tag- und Nachtträume, wie auch immer. Was sagt denn die Bibel über Jesus? Es gibt einen Satz, der steht hier auch in diesem Kapitel und der fasst es irgendwie echt gut zusammen. Vers 15, da steht, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Und dann wird es weiter ausgewalzt. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Ich finde diese Beschreibung so klasse, weil Gott können wir nicht sehen. Gott hat sich zwar offenbart, auch im Alten Testament, zu früheren Zeiten, durch Propheten, durch die Geschichte mit seinem Volk Israel, aber letzten Endes hat bis dahin kein Mensch Gott jemals gesehen. Kann man auch im Johannesevangelium nachlesen, sagt Jesus selber. Aber Jesus hat Gott gesehen. Und Jesus war schon von Ewigkeiten her mit seinem Vater zusammen. Und dieser Jesus kam auf die Erde, um uns Menschen zu zeigen, wie Gott ist. Und was schreibt Paulus dann über ihn? Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Man kann es nicht besser zusammenfassen. Ja, das ist Jesus. Mensch wie wir und doch völlig anders. Ja, völlig Gott, eins mit Gott, wesensgleich und trotzdem ist er Mensch geworden und hat mit uns zusammen gelebt. Ja, jetzt nicht zeitlich gesehen mit uns, aber mit anderen Menschen, die es vor uns gab, vor circa 2000 Jahren. Und das finde ich faszinierend. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Fakt ist aber, dass sich viele Menschen heute ihr Gottesbild, ihr Christusbild, das Christusbild gibt es auch im esoterischen Bereich übrigens, selber zusammenbasteln. Und an der Stelle denke ich, dann des Öfteren an den Satz meiner Rechtsdozentin im Sozialarbeiterstudium, ein Blick in den Text erleichtert die Rechtsfindung. Da freut sich der Rechtsanwalt vielleicht auch. Und unser Text ist das hier. Das ist das, was Gott uns in die Hand gegeben hat, wo er sich durch unterschiedlichste Personen, durch die Geschichte hindurch offenbart hat und wo wir reingucken können. Und dieser Text ist verlässlich, wenn wir mit den normalen Mitteln der Grammatik schon mal drangehen und dann auch noch offen sind für den Heiligen Geist und dafür offen sind, dass Gott eben nicht nur in unsere Schublade passen muss, sondern wir auch in seine. Ja, Gott ist größer als wir. Gott ist übernatürlich und deswegen sind auch die übernatürlichen Geschichten in der Bibel aus meiner Sicht einfach wahr. Und in diesen Text dürfen wir reingucken, um festzustellen, wie Jesus ist. Und warum sage ich das? Ich möchte uns einfach ermutigen, was Jens auch letzte Woche schon gemacht hat, immer wieder in der Bibel zu lesen. Angefangen in den Evangelien, Neues Testament, dann aber auch Altes Testament, weil es unser Stoff ist. Ja, es gibt keinen besseren und keinen anderen Stoff als den, den wir hier drin haben. Wenn wir da nicht drin lesen, fangen wir an, uns unser eigenes Bild von Gott zu machen. aus unseren Erfahrungen, aus irgendwelchen Meinungen, weil wir werden zugeballert den ganzen Tag mit irgendwelchen Geschichten aus Medien und sonst woher und anderen Menschen und wir werden automatisch geprägt, wenn wir nichts dagegen tun. Wir werden sowieso irgendwie beeinflusst. Jeder Mensch, ja, kann man sich gar nicht von rausnehmen und deswegen ist es so gut und so wichtig, sich mit Gottes Wort einfach auseinanderzusetzen, zu gucken, hey, wer bist du? Zeig dich mir. Ich will dich entdecken. Ich will mehr von dir. Das ist an der Stelle ein wichtiger Punkt. Aber es geht weiter. Hier steht ja nicht nur was über Christus, sondern Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also, was machen wir damit? Was habt ihr gestern gegessen? Ich sehe es euch an. Nein. Brötchen mit Schinken. Brötchen mit Schnitzel. Sag's nicht meinem Sohn. Er liebt das. In Verbindung mit Musik produktiv und Instrumente gucken. Und wie hat sich das angefühlt? Ist das deine Lieblingsspeise oder? Nicht, bei dir nicht, okay. Aber wie hat sich das hinterher angefühlt? Gut oder schlecht? Du hattest danach noch Hunger. Wie alt ist? Ja, liegt am Alter. Und wie kam dieses Schnitzel mit Brötchen oder Brötchen mit Schnitzel, wie kam das in deinen Bauch rein? Was hast du gemacht? Gegessen, ne? Ziemlich natürlicher Vorgang. Man sieht das Schnitzel auf dem Brötchen, man greift zum Schnitzel und dem Brötchen, führt es zum Munde, beißt rein, das mehrmals hintereinander, kauenderweise und plötzlich ist das Ding im Magen. Kurze Einleitung zu dem, was ich sagen will. Christus in uns. Wie kommt dieser Christus in unser Leben rein? Wie ein Brötchen mit Schnitzel in unseren Bauch hineinkommt, haben wir gerade gehört. Die Frage ist, wie kommt Christus in unser Leben hinein? Dass das nicht nur eine Theorie ist, sondern eine kraftvolle Realität, ja, die wirklich was ausrichtet in unserem Leben, die nicht nur als Religionszugehörigkeit oder Kirchenzugehörigkeit irgendwo in unserer Vita, in unserem Lebenslauf wiederzufinden ist, sondern als eine kraftvolle Erfahrung in unserem Leben. Das ist nämlich Christsein. Alles andere ist leere Religion. Und deswegen ist Jesus auch kein Religionsstifter, sondern jemand, der das Leben gebracht hat, der Kraft in die Welt reingebracht hat, wenn wir uns dafür öffnen. Und es gibt eine schöne Bibelstelle im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 15. Da steht, wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und Gott bleibt in ihm und er in Gott, meine ich. Das wäre sonst doppelt gemoppelt. Bekennen heißt so viel wie dasselbe sagen wie jemand anders. Homologien, glaube ich. Also dasselbe sagen wie jemand anders. Und wenn Gott sagt, das ist der Sohn Gottes und wenn Jesus sagt, dass er der Sohn Gottes ist, dann heißt es für mich, wenn ich sage, ja, du bist der Sohn Gottes, dann bekenne ich etwas im biblischen Sinne. Ja, dasselbe sagen wie das, was wir in der Schrift finden, wie das, was Gott will, wie das, was Gott sagt. Und wenn dieses Bekennen aus einem glaubenden Herzen herauskommt, hey, dann wohnt Gott in dir. Dann hast du das Schnitzel nicht nur gesehen und darüber gehört, und weiß nicht nur, wie ein Schnitzel zusammengesetzt ist, wie es gewürzt ist, wie es schmecken könnte, wenn man mal reinbeißen würde, sondern dann hast du das Schnitzel in dir. Und das macht einen enormen Unterschied, fragt mein Sohn. Wenn der sich 3 Wochen lang vor ein Schnitzel mit Remoulade und Brötchen setzen würde, ohne dass er reinbeißen würde, dann bräuchte der einen Psychologen. Und genauso ist es aber auch mit uns Menschen. Wenn wir immer nur davon hören, was Jesus in unserem Leben tun könnte, ja, was alles dranhängt an diesem Jesus, das wird auf Dauer keine sehr schöne Erfahrung. Und deswegen ist Jesus aber auch nicht Mensch geworden, sondern er möchte von uns erlebt werden. Und der Weg, wie Jesus in uns hineinkommt, ist, dass wir, wie es Römer 10, Vers 9 sagt, wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Also, der erste Punkt ist, dass wir mit unserem Herzen glauben, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Das ist der entscheidende Punkt. Es reicht nicht aus zu glauben, dass Jesus ein toller Typ war. Es reicht nicht aus, zu glauben, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Das ist wichtig, das ist entscheidend. Aber es muss zu dem Punkt kommen, wo wir glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und das erlebt und dass er die Macht der Sünde zerbrochen hat, dass er die Kraft des Satans besiegt hat. Das ist der Punkt. Und wenn dieser Glaube in unserem Herzen drin ist und wir das dann auch bekennen und sagen, du bist der Sohn Gottes, dann ist es erstens keine Heuchelei, dann muss man sich keine Gedanken darüber machen, ob man sich gerade danach fühlt, sondern dann ist es eine feste Überzeugung in dem eigenen Herzen, wo Gottes Auferstehungskraft selber drin ist, wo wir dasselbe sagen wie Gott über seinen eigenen Sohn. Und wenn ihr mich fragt, an der Stelle ist der entscheidende Unterschied für die Art und Weise, wie wir mit Gott unterwegs sind. Wer ist Christus in meinem Leben, in unserem Leben? Im Leben der vielen Menschen, die irgendwie vielleicht auch von Christus begeistert sind oder auch noch gar nicht davon gehört haben. Und die Frage ist, wie ist Christus in mein Leben hineingekommen? Ja? Lebt er in meinem Leben wirklich? Und so wie es jetzt hier drin steht, wenn wir das von Herzen glauben und dann mit unserem Munde bekennen, also dazu stehen, dann lebt Gott in mir, dann lebt Christus in mir durch seinen Heiligen Geist, mit seiner Power, mit seiner Kraft. Das bedeutet aber auch, dass wir aufhören müssen, immer nur nach schönen Gefühlen zu suchen. Das ist das, wie wir so gepolt sind als Gesellschaft. Ich sage das jetzt gar nicht irgendwie so persönlich, also fühl dich auch gar nicht irgendwie auf den Schlips getreten, sondern das ist eine Sache, die in unserer ganzen Gesellschaft zu finden ist, ja, die wir in Filmen wiederfinden, wo wir durch Medien auch hin erzogen werden. Ja. Wir sind so überemotionalisiert in vielen Bereichen, dass wir manchmal vergessen, dass wir auch so die Freiheit haben, uns zu entscheiden. Ja? Und Glaube ist kein Gefühl in erster Linie. Soll auch ein schönes Gefühl irgendwann vermitteln. Glaube ist eine Entscheidung. Wenn ich immer darauf warte, dass ich mich danach fühle, irgendwie den nächsten Schritt auf Gott zuzutun oder gehorsam zu sein, Gottes Willen zu tun, dann kann ich bis zum St. Nimmerleinstag warten. Weil manche Sachen machen einfach auch keinen Spaß als Christ. Ja? Oder als Mensch. Es gibt Sachen, vor denen habe ich einfach Schiss. Ja? Aber wenn ich glaube, dass dieser Jesus, der von den Toten auferweckt ist, in meinem Leben drin ist, dann kann ich diesen Schritt tun. Und dann ist es egal, ob ich das toll finde oder nicht. Ja? Ich nehme jetzt mal so ein Grenzbeispiel, so ein Negativbeispiel, wo man dann mit seinen eigenen Gefühlen zu kämpfen hat. Und ich möchte uns einfach ermutigen, da nicht immer nur so zu denken, dass unser Herz nur aus Gefühlen besteht, sondern unser Herz hat auch die Freiheit, sich zu entscheiden zu irgendetwas und dann das Steuer in die Hand zu nehmen und dahin zu kommen, dass man mit Jesus auch schöne Gefühle erlebt und vor allen Dingen noch viel mehr seine Herrlichkeit. Ja? Also, Christus in uns. Wie kommt er in uns rein? Indem wir glauben, dass er von den Toten auferweckt worden ist und wir bekennen, dass das so ist. Alles andere ist eine ziemlich unsichere Grundlage. An der Stelle können viel Zweifel auftreten. Aber wenn wir das glauben und auch dazu stehen, wow. So, und der letzte Punkt ist, er ist die Hoffnung unserer Herrlichkeit. Was heißt das? Also ich habe früher oft Geburtstag gehabt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Jetzt nicht mehr, ne? Also ich habe jetzt keinen Geburtstag mehr, ich bleibe jetzt 49 bis an mein Lebensende. Habe ich beschlossen. Aber Geburtstag ist ja so ein Zeitraum, wo man Kataloge blättert, was weiß ich, Kataloge blättert man heute nicht mehr. Man surft im Internet und guckt, was man sich so alles wünschen könnte von den Eltern, wie man den Eltern das Geld aus der Tasche saugen könnte. Ja, so. Ich weiß nicht, wie lang ist eure Geburtstagsliste, eure Wunschliste? Hat mal jemand, habt ihr nur einen Wunsch oder eine ganze Liste, ein ganzes Blatt Papier voll? Josh, wie ist es bei dir? Okay. Na, also das gibt's auch. Man weiß gar nicht, was man damit anfangen soll. Julia, du hast demnächst Geburtstag. Wie lang ist deine Liste? Ne? Ach so, ich glaube, nur einen Wunsch drauf. Okay, und hier bei den Erwachsenen, wie sieht es denn da so aus, wenn ihr Geburtstag habt? Wie lang ist eure Liste? 6 Wünsche. Okay, wow. Das ist doch mal was. Ihr seid alle so bescheiden, ihr habt gar keine Wünsche mehr. Ne? Ein Tandemsprung. Wow. Also, sie hat sich, wenn sie 60 wird, mal gewünscht, dass sie dann mit 60 einen Tandemsprung machen will. Also nicht Tandem fahren, so Boden unter die Füße, sondern von ganz oben aus der Luft einen Tandemsprung mit jemand zusammen so und Fallschirm. Überhaupt nichts für mich. Geht gar nicht. Gucke ich mir bestenfalls im Fernsehen an. Okay, aber ihre Kinder haben ihr das jetzt schon geschenkt. Woher wir wissen, dass sie noch keine 60 ist. Gut. Ich finde, das mit dem Wünschen und mit dem Träumen und so ist ja immer so eine Sache. Ne? Ich habe früher eine Menge geträumt. Ich bin mit meinem Freund, als ich 10 war, immer in ein nahegelegenes Musikgeschäft reingegangen. Blackfield hieß das. Es war damals wirklich groß. Heute gibt es so gut wie gar nicht. Kennst du auch noch? Ja. Und da haben wir so unsere langweiligen Nachmittage verbracht, sind durch die Gänge geschlendert, haben uns die ganzen Orgeln, Verstärker, Schlagzeuge angeguckt und davon geträumt, wie toll wir eine Band wären. Und dann haben wir zu Hause dann die Tennisschläger in der Hand genommen, Status Quo angeschmissen und... Ne? Kennt ihr. Die Jungen nicht mehr so, aber die Älteren kennen das. Aber woher weiß man denn, ob die eigenen Träume auch immer so in Erfüllung gehen? Ne? Also man kann ja eine Menge träumen, sich wünschen und hoffen, aber mit der Erfüllung ist das immer so eine Geschichte. Ne? Und was wir hier lesen, ist ja, Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, wenn Christus in unserem Leben drin ist, dann haben wir die Garantie, dass wir Gottes Herrlichkeit erleben werden. Sprung hingekriegt? Das ist nicht nur ein guter Wunsch, dass Gott uns seine Herrlichkeit zeigen will, seine Liebe, seine Unendlichkeit, alles, was mit Gottes Wesen zusammenhängt, ja, mit Gottes Reich, sondern das ist ein fester Entschluss von Gott, dass er uns das erleben lassen will, dass er uns das schenken will. Schon hier jetzt, teilweise auch unter vielen Bedrängnissen, lässt sich in der Bibel nachlesen, aber trotzdem ist da Herrlichkeit drin. Und dann in der Ewigkeit komplett, ohne jede Ungerechtigkeit dabei. Ja? Das ist der feste Entschluss von Gott, uns das zu geben. Es ist kein, oh, wenn du dich gut benimmst, dann könnten wir da mal drüber nachdenken. Sondern es ist ein fester Entschluss. Und wer wird es erleben? Diejenigen, in denen Christus wohnt. Und wo Paulus dann sagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist unsere Garantie dafür, dass unser Wunsch, Gott zu erleben, nicht nur ein Wunsch bleibt, sondern eine Realität wird. Ja, weil Christus schon auferstanden ist. Er hat schon alles besiegt, was uns von seiner Herrlichkeit trennt. Er hat schon alles überwunden, was uns von seiner Gnade, was uns von seiner Kraft und Herrlichkeit und Liebe trennt. Er hat das schon am Kreuz besiegt und durch seine Auferstehung überwunden. Und wenn dieser Christus in uns wohnt, dann kann die Situation so bescheiden aussehen, wie sie will. Wir haben jederzeit Zugang zu dieser Herrlichkeit in unserem Herzen. Jederzeit. Weil der Garant dafür in uns wohnt, in dir und so weiter. Und an der Stelle möchte ich dich ermutigen, lass dich nicht beeindrucken von der Realität, die dich jeden Tag umgibt. Das lässt sich so schön daher sagen, ne? Immer die Leute, die predigen, das sind so lustige, ne? Okay, ich weiß aber, was ich sage. Und ich sage es mir auch selber. Ich glaube, dass es echt wichtig ist zu lernen, sich nicht von der Realität klein machen zu lassen oder immer beeindrucken zu lassen, sondern dass wir darauf achten, Christus in uns, die Hoffnung unserer Herrlichkeit. Er ist derjenige, der alles, was unser Leben kaputt machen kann, schon überwunden hat. Alles, was dich von Gott trennen kann, hat dieser Christus schon überwunden. Und deswegen kann ich uns nur alle ermutigen, erstens unsere Beziehung mit Jesus total festzumachen, und zwar mit Blick darauf, dass er den Tod überwunden hat. Was bedeutet, das ist ein Kraftakt, der da geschehen ist, der für mein Leben Gültigkeit hat. Und wo Paulus auch dann immer dafür gebetet hat, dass wir das mehr und mehr erkennen. Lasst uns gucken, dass wir Jesus da mehr und mehr erleben. Und an der Stelle möchte ich jetzt das Musikteam nach vorne bitten und das war dann jetzt auch noch ein, zwei Lieder zusammen singen.